die ich verteilen möchte. Jeff hat das letzte Woche über die Trübsalzeit ein Blatt verteilt. Ich möchte das heute jetzt machen auch. Es ist eigentlich für euch mitzunehmen. Werden wir nicht im Gottesdienst gebrauchen. Aber ich wollte das jetzt ganz am Anfang verteilen. Es war ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Ein König saß entspannt in seinem aus Zeder gebauten Palast. Es gab im ganzen Land Ruhe. Ruhe dafür, er und seinen Helden kämpfen mussten. Aber der König war immer noch unruhig. Der Grund dafür war, dass während er in seinem schönen Palast wohnte, lag die Bundeslade Gottes, die Gegenwart Jahwes, in einem Zelt. Der König wollte ein Haus für Gott bauen, die noch schöner war als das, was er hatte. Aber sein Gott sagte: Nein, das wirst du nicht tun. Natürlich spreche ich von König David. Und was nicht unser Text ist, aber im 2. Samuel Kapitel 7 sagt Gott zum David: Nein, du wirst nicht ein Haus für mich bauen, aber ich werde für dich ein Haus bauen. Nicht mit menschlichen Händen gemacht, sondern ein Haus, das für die Ewigkeit bleiben würde. Gott sagte ihm, dass von ihm er immer einen Thronfolger haben würde, der auf seinem Thron sitzen würde, für die Ewigkeit. Zweimal gesagt. Nun, die Frage ist: Ist das heute der Fall? Hat Gott seine Verheißung eingehalten? Gibt es einen König auf dem Thron Davids in Jerusalem, der heute da sitzt? Nein. Aber hat Gott seine Verheißung eingehalten? Heute werden wir betrachten, wie Gott diese Verheißung doch eingehalten hat und wie in der Zukunft wir diese Erfüllung auch sehen werden. Wir möchten Offenbarung Kapitel 19 aufschlagen. Offenbarung Kapitel 19. Wir machen gerade eine Predigtserie über die Endzeit und wir machen eigentlich es wirklich grob. Wir könnten mehrere Predigen davon jedem Thema machen, aber wir machen es wirklich grob. Wir haben über die Entrückung am Anfang gesprochen, eigentlich vorher, was kommt nach dem Tod und dann die Entrückung, was zunächst kommt in der Geschichte, wenn Jesus sein Volk, die Gläubigen zum Himmel bringt. Dann kommt die Trübsalzeit. Entschuldigung. Nach der Entrückung kommt der Richterstuhl Christi. Danke, das Begriff fehlt mir. Das Richterstuhl Christi, wenn alle Gläubigen vor der Richter Christi stehen werden. Ich hätte das wissen sollen, ich habe 2 Wochen darüber gepredigt. Aber gut, vielleicht bin ich eingeschlafen während der Predigt. Der Richterstuhl Christi und dann in diese 7 Jahre nach der Entrückung kommt die Trübsalzeit. 7 Jahre. Wann Gott sein Volk handeln wird, wenn er die Welt richten wird. Es wird eine schlimme Zeit. Aber wie ihr vielleicht merkte, sind wir jetzt in Offenbarung Kapitel 19. Nur 3 Kapitel vom Ende, ganze Bibel. Wir kommen jetzt zum Ende der Geschichte, fast zum Ende der Geschichte. Was Gott am Ende der Geschichte tun wird. Wir werden sehen, wie Gott seine Verheißung zum David einhalten wird. Nun, in Kapitel 16 wurde es erwähnt, vielleicht wurde es letzte Woche erwähnt, ganz am Ende der Trübsalzeit wird eine Zeit kommen, wenn die Nationen alle sich versammeln werden. In einem Ort, der Harmageddon heißt. Sie kommen alle zusammen und ihrem Ziel, ihrem lauten Ziel, ist das Volk Israel zu vernichten. Der Antichrist, das Tier, falscher Prophet werden auch dabei sein. Sie sind verantwortlich für diese Versammlung, aber eigentlich ist Gott verantwortlich, da er alle die Völker zusammenbringen werden. Und in diesem Moment kommt dieses Ereignis in Kapitel 19. Und ich möchte mit Vers 11 beginnen. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und sein Namen heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Die Völker haben sich gegen den König versammelt. Vielleicht kommt es hier bekannt vor. Das sehen wir im Psalm 2. Alle kommen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Aber Gott hat einen Plan. Und Jesus Christus wird in dieser Zeit wiederkommen. Er sagt, dass er kommt auf ein weißes Pferd. Er heißt wahrhaftig und treu. Es heißt auch das Wort Gottes, weil wir in ihm Gott sehen. Alles, was er sagt, ist die Offenbarung Gottes. Er ist Gott im Fleisch, und wenn wir ihm anschauen, sehen wir Gott. In ihm erkennen wir den lauten Willen Gottes. Er ist wahrhaftig, er ist treu. Seine Augen sind eine Feuerflamme. Das heißt, er kann alles sehen. Und er gerichtet. Er kommt nicht allein. Er kommt mit einem Truppen. Wer sind die Truppen? Kolosser 3, Vers 2 sagt uns, dass wir mit ihm in Herrlichkeit kommen werden. Wir sind dabei. Matthäus, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du dabei. Matthäus 16, Vers 27 sagt auch, dass die Engel dabei sein werden. Und wir werden alle weiße Pferde hinter ihm reiten. Nun, ich möchte zwischen zwei Ereignissen ein bisschen unterscheiden, weil die beide kommen in Gottes Wort, und manchmal sind sie in unsere Gedanken getauscht. Es gibt zwei unterschiedliche Ereignisse: die Entrückung, wo Jesus sein Volk nimmt, und sein Wiederkommen. Und manchmal lesen wir Texten und wir wissen nicht, welche gemeint ist. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 24, wo es sagt, dass zwei werden zusammen arbeiten, eins wird genommen, die andere wird bleiben. Was sagt er da? Er spricht eigentlich im Zusammenhang über sein Wiederkommen, als er wieder auf die Erde kommen, wenn er wieder auf die Erde kommen wird. Und er spricht von Gericht. Die Entrückung, was wir in 1. Thessalonicher 4 sehen, hat ein ganz andere Ereignisse oder Eigenschaften. Jesus kommt in der Wolken und nimmt sein Volk. Bei seinem Wiederkommen, er bleibt nicht in die Wolken. Er kommt auf einem weißen Pferd. Er kommt mit uns, wenn er sein Volk nimmt und dann plötzlich zurückkommen muss. Müssen wir schnell umziehen, weißen Pferd nehmen und zurückkommen gleichzeitig. Das geht nicht. Zwei unterschiedliche Ereignisse. Er nimmt sein Volk, er entrückt die Gläubigen auf die Erde in die Gemeindezeit, in die Kirchzeit. damit wir nicht die Trübsalzeit erfahren müssen. Und am Ende der Trübsalzeit wird er kommen und richten. Bei der Entrückung kommt Jesus heimlich. Bei der Wiederkunft Jesus kommt er in Herrlichkeit. Alle werden ihn sehen. Bei der Entrückung erweckt Jesus die toten Gläubigen. Nicht bei der zweiten, es gibt keine, bei seiner Wiederkunft, keine Auferstehung. Jesus kommt, die Gläubigen wegzunehmen bei der Entrückung. Jesus kommt, bei seiner Wiederkunft, seine Feinde zu vernichten. Und wenn Jesus nur am Ende der Trübsalzeit kommt, dann kann er noch nicht bis 2021 kommen. Bei der Trübsalzeit, wenn es heute anfangen würde, müssen wir noch warten, 7 Jahre. Das heißt, wir haben Zeit. Jesus kommt, aber es wird in 7 Jahren kommen. Nein, Jesus kann auf jede Zeit kommen, zu jeder Zeit. Und uns entrücken. Zwei unterschiedliche Ereignisse, die wir unterscheiden müssen. Nun, warum kommt Jesus dieses Mal? Das ist eine wichtige Frage. Warum kommt er? Bei seinem Wiederkunft, wenn er auf die Erde kommen wird. Zuerst kommt er, um sein Volk zu retten. Kannst du vorstellen, alle die Völker haben sich versammelt gegen Israel. Aber Gott hat eine Zukunft für Israel versprochen. Sie dürfen nicht einfach vernichtet werden. Gott wird sein Volk retten von seinen Feinden, aber auch von ihren Sünden. Die aus Israel, die in dieser Zeit lebendig werden, sein werden, sie werden sehen, ihn, den sie durchbohrt haben. Und sie werden weinen. Und sie werden Buße tun. Und werden sich bekehren. Die ganze Nation in einem Tag. Das sagt Zacharia Kapitel 12. Gott wird sein Volk retten. Aber er kommt auch, um Krieg zu führen. Er sagt das in Vers 11. Er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Ist das ein bisschen unbequem für uns zu denken, dass unser Herr und Heiland Krieg führen wird? Er sagt in Vers 13, dass er ein in Blut getauchtem Gewand tragen wird. Warum wird Jesus Krieg führen? Wie kann das sein? Wie kann er das überhaupt? Wir müssen verstehen, Jesus hat alle Autorität. Es sagte in Vers 12, es sagte, dass auf seinem Haupt sind viele Diademe. Im Nahen Osten bedeutet ein Diadem, eine Krone, königliche Autorität. Und er wird viele tragen. Das uns zeigt, er hat alle Autorität. Er ist der König über alle anderen Könige. Er hat das Recht, Krieg zu führen. Warum wird er Krieg führen? Zweitens, weil die Bosheit der Erde vergelten muss. Sünde, Bosheit muss vergolten werden. Sagt er hier, dass seine Feinde vernichten wird. Jesaja 23, 63 aber sagt uns, dass wir nicht mit ihm kämpfen müssen. Jesus wird allein kämpfen. Und was ist seine Waffe? Was wird er verwenden? Er sagte in Vers 15, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Muss ich sagen, ich habe es vorgestellt, es wäre ein Schwert auf seinem Mund und dann schwingt er es so. Okay. Das meint er nicht. Okay. Sein Mund ist die Waffe. Er wird mit seinem Mund seine Feinde vernichten. Den gleichen Mund, der die Welt geschaffen hat, mit seinem Wort, wird es geschehen. Psalm 72 sagt, die Nationen tobten beim Armageddon. Königreiche wankten. Er ließ seine Schimmer erschallen. Die Erde zerschmolz. Jesus muss sich nicht bemühen, um seine Feinde zu vernichten. Er wird sprechen und werden alle besiegt. Nun müssen wir uns daran erinnern, das, was 2. Petrus sagt, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es ist sozusagen ein fremdes Werk, wenn Gott Leute vernichten muss. Er tut das nicht gern, aber diese Völker werden viele, mehrere Chancen haben. Und zu dieser Zeit werden sie einfach schon so verhärtet werden, so viel Plagen erfahren, aber immer ständig gegen Jesus Christus fluchen, gegen ihn sein. Sie werden ihn ganz ablehnen. Sie sind selber schuld für das, was sie erfahren müssen. Gott will nicht, aber sie wollen gegen Jesus weiter kämpfen. Jesus kommt aber auch, Krieg zu führen, um Frieden zu stiften. Leute, Krieg wird nicht auf die Erde zu Ende kommen, bis zum Punkt, dass Jesus wiederkommt. Bis dann wird nur mehr Kriege geben und mehr Kriege. Es wird nicht aufhören. Wir sind in einer verfluchten Welt. Aber wenn Jesus Krieg führt, Schluss mit Krieg. Zacharia Kapitel 9 sagt: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Bullen, einem Jungen der Eselin, was auf der Erde bei seinem ersten Wiederkommen geschehen ist. Und dann sagt er, und Jesus spricht: Ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsboden wird ausgerottet. Und sagt er, und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht vom Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Er wird alle die Waffen vernichten, ausrotten. Kein mehr Krieg wird es geben. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Warum kommt Jesus auf die Erde? Er wird kommen, sein Volk zu retten. Er wird kommen, Krieg zu führen gegen seine Feinde. Aber er wird kommen auch, um sein Königreich einzurichten. Und auf diesem Thron Davids zu sitzen. In diesem Punkt in der Geschichte. Dann wird Gottes Verheißung erfüllt werden, dass Jesus Christus, der von David abgestammt ist, auf diesem Thron sitzen wird. Lass uns jetzt dieses Königreich anschauen. Um das zu tun, müssen wir Kapitel 20 vorlesen. Kapitel 20, ich möchte die ersten 6 Verse lesen. Wir haben eigentlich 2 Texte heute, aber das gehört dazu, wenn wir 2 Themen betrachten werden. Kapitel 20, Vers 1 bis 6. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah einen Thron, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesus und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. In diesem Text und auch Vers 7 sagt er ein Wort 6-mal. 1000 Jahre. Gott möchte uns sagen, wie lang dieses irdische Königreich auf die Erde bleiben wird, bis die neue Erde, neue Himmel geschaffen wird, bis er der neue Jerusalem vom Himmel kommt und wir für die Ewigkeit mit Gott sein werden. 1000 Jahre lang wird Jesus Christus auf die Erde, auf Davids Thron sitzen und herrschen. Ich möchte was zu diesem Punkt sagen. Und zwar, es ist sehr, sehr wichtig in Eschatologie, dass wir wörtlich Gottes Wort auslegen und verstehen. Sofern den Text sehr klar wörtlich ausgelegt werden sollte. Das heißt, wenn es Metapher, Zeichen für Metapher gibt, dann sollten wir es aus Metapher interpretieren. Aber wenn es klar gesagt ist, wie diesem Text, es sagt uns, was die Zukunft, in der Zukunft kommen wird, sollten wir es wörtlich annehmen und lesen. Sonst gibt es keine Ende von Interpretationen. Keine Ende. Was sind die 1000 Jahre? Oh, es könnte nicht 1000 Jahre bedeuten. Es muss Ewigkeit bedeuten. Oder dann können wir sehr kreativ sein. Okay? Eigentlich dürfen wir, in Theologie dürfen wir nicht kreativ sein. Okay? Es ist schon gegeben. Kreativität ist gut in vielen Bereichen, aber nicht in Theologie. Okay? Wir müssen sagen, was Gott sagt und nicht mehr. Wenn Gott uns sagen möchte, dass er 1000 Jahre auf die Erde herrschen wird, ich denke, er hat es hier gesagt, 6-mal. Und nehmen wir es wirklich an. Jesus wird kommen, er wird herrschen. Psalm 2 spricht davon. Gott sagte, nachdem die Nationen toben, die Könige der Erde toben, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will erzählen vom Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Sagt der Vater zum Sohn, heische von mir, so werde ich dir die Nationen zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Gott hat vor, alle Nationen seinen Sohn zu geben als Geschenk. Und Jesus wird auf dieser Erde herrschen. Als der gerechte, vollkommene König. Er wird in Gerechtigkeit herrschen. Jesaja Kapitel 9 sagt, wir haben das in der Weihnachtszeit mehrmals vielleicht gehört, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Das tun. Er hat schon den ersten Teil gemacht. Ein Sohn ist geboren. Aber der zweite Teil kommt in der Zukunft. Und wir müssen uns darauf freuen. War der treu und wahrhaftige Gott wird es tun. Er sagte, Vers 4, das, was wir tun werden. Wir werden mit Christus regieren. Nun, vielleicht sagst du, ja gut, es spricht von Martyrern, von Trübsalzeit. Ja, stimmt, hier. Aber es gibt andere Texte, die auch bestätigen, dass wir mit denen, mit den Martyrern, herrschen werden. Wir werden mit ihm regieren auf die Erde, mit unser König. Was für ein Vorrecht. Wir müssen dieses Königreich beschreiben. Wie wird es sein, wenn Jesus unser König sein wird? Wie sieht das aus? Die Bibel sagt so viel darüber. Es gibt so viele Texte. Wir können ein paar Stunden verbringen, nur es zu lesen und kurz zu erklären. Das werden wir nicht heute tun, aber das könnten wir. So viele gibt es. Ich werde einfach ein paar euch geben, was sie auch auf euren Papieren haben, wir später die Bibelstellen aufschlagen können. Es gibt viele Auswirkungen des Fluches, die weggenommen werden. Wisst ihr, sogar das Tierreich wird in sich und gegenüber den Menschen in Frieden bestehen. Wir alle kennen den Verse, sagt, ein Lämmlein und ein Wolf werden zusammen zurechtkommen, werden zusammen sein. Der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper. Das kann ich nicht vorstellen. Philipp spielt im Gras und dann kommt eine Schlange vorbei. Ja, schön, eine Schlange. Philipp, du darfst mit ihm spielen. Ist okay. Du kannst mich streichen. Alles okay. Kannst du vorstellen? Das geht nicht. Nicht bei diesem Wale. Keinen Fall. Aber im Königreich Jesu, tausendjährigen Reich, wird es so sein. Fleischfresser werden Pflanzenfresser werden. Die Löwe werden Stroh essen. Du denkst, wie kann das sein? Wenn man das Anfang der Bibel liest, war es genauso. Gott wird es rückkehren, das, was am Anfang war. Teilweise. Jesaja 65 sagt, dass wir an unserer Arbeit freuen können. Okay? Das heißt, ja, viele lächeln dann. Das ist gut. Das ist gut, dass ihr lebendig seid. Wenn wir arbeiten werden, werden wir uns freuen können. Amen? Ich werde mich freuen, wenn es so ist. Ich denke, wir freuen uns darauf. Vielleicht denken wir, dass so, unsere Arbeit ist so mühsam ist in dieser Welt, in dieser verfluchten Welt. Wir denken, die Arbeit selber schlecht ist oder ein Teil von Sündenflucht ist. Aber Gott hat uns geschaffen, um zu arbeiten. Aber wir werden uns freuen, wenn wir in seinem Königreich arbeiten. Ich spreche von denen, die in dieser Zeit leben werden. Da wir aufgestanden werden, werden wir sowieso nicht der Flucht der Sünde erfahren müssen. Aber die, die auf der Erde, die lebendig sind, die Gläubigen, die Kinderzeugen werden alle, werden auch teilweise das erfahren können, auch mit Arbeit freuen. Das Vers dafür sagt, meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen. Kummer und Seufzen werden entfliehen, Jesaja 35. Die durchschnittliche Lebenserwartung wird deutlich länger sein. Die Bibel sagt in Jesaja 65, das könnt ihr später aufschlagen, dass jemand, der 100 Jahre alt ist, wird wie ein Kind sein. Kannst du vorstellen, eine Ortsgemeinde, ein Kind hat dann seinen 100. Geburtstag, jetzt darfst du in Jungschar gehen, du bist alt genug. Was? Unvorstellbar. So lang werden Menschen leben. Die Landwirtschaft wird sogar geändert werden. Jesaja 35 sagte, dass die Wüste und Einöde wird sich freuen. Die Steppe, dieses dürre Land, wird sie wie ein Narzissenfeld blühen. Kannst du vorstellen, wie die Sahara aussehen wird beim tausendjährigen Reich? Und es wird keinen Krieg mehr geben. In dieser Zeit keinen Krieg. Jesaja Kapitel 2 sagt, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und die Gespieße zu Rebmessern verschmieden werden. Sagen, was machen wir mit diesen Waffen? Die brauchen wir nicht mehr. Was tun wir? Ja, haben wir einen Bauernhof, müssen pflanzen, Flugschalen machen. So wird es sein. Mit solchen Waffen werden wir für was Friedliches den benutzen. Nicht nur Schwerter und Spieße, sondern alles wird für friedliche Zwecke benutzt. Die Bibel sagt auch in Jeremia 31, vielleicht sollen wir einen Text anschauen. Wir sitzen, aber wir werden faul werden, wenn wir nicht was tun. Gell? Jeremia Kapitel 31. Im wichtigen Text des Königreich, tausendjährigen Reich, sondern auch für uns. Sondern auch für uns als Christen. Jeremia 31. Gott sagt in Vers 31, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenem Tag schließen werde, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihr Inneres legen, werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Man wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Brüder lehren und sagen, ihr kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Nun, Gott spricht zu Israel hier. Und er spricht zu denen, dass sie im Mittelpunkt sein werden im Land. Sie werden den Brennpunkt wieder sein. Die Bibel sagt in Jesaja 49, alle die Nationen werden Israel dienen. Die Völker in der Welt werden Israel dienen. Die Bibel sagt, dass es ein Tempel sein wird, aufgebaut wird. Und die Nationen werden nach Israel kommen, um den König Jesus anzubeten. Und werden die von den Juden lernen wollen. Sie werden von ihm lernen. Ich fand ein interessanter Vers in Zacharia, Kapitel 8. Es sagt, dass 10 Männer aus allen Sprachen, könnt ihr vorstellen, 10 Männer von unterschiedlichen Ländern, werden einen Juden sehen, vielleicht verreist er da irgendwas und das ist ein Juden. Und sie werden ihn packen und sagen, hey, wir wollen mit euch, mit dir gehen. Denn wir haben gehört, dass Gott euer Gott ist. Denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Wir möchten mit dir gehen. Es wird gängig sein, die Juden zu suchen und Freundschaft mit denen zu haben. Das ist heutzutage nicht der Fall. Die Juden sind vor allem unter Ungläubigen gehasst in der Welt. Und man sieht in der Geschichte, nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern auch durch die ganze Geschichte, wie Israel grausam verfolgt wurden, wie sie gehasst wurden. Aber eines Tages werden alle Nationen wollen oder Freunde mit Juden sein wollen. Sagt es, die Heiden nach Jerusalem strömen werden, um Gott anzubeten. Nun, alles, was wir beschreiben, können wir in einem Vers zusammenfassen. In Habakkuk, Kapitel 2, Vers 14. Vielleicht können wir das aufschlagen. Fast zum Schluss. Habakkuk, Kapitel 2. Fast am Ende des Alten Testaments, einer von den kleinen Propheten, ein bisschen schwieriger zu finden, ein bisschen versteckt. Habakkuk Kapitel 2, gibt es eine Verheißung, die diese ganze sozusagen zusammenfasst. Habakkuk Kapitel 2, Vers 14 sagt, dass die Erde, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Er spricht von Gottes Herrlichkeit. Und wenn man den Meeresgrund betrachtet, wie viel vom Meeresgrund bedeckt wird vom Wasser? Teilweise 90%, 95% von Meeresgrund, wie viel das Wasser wird bedeckt werden? Den gewissenschaftlich gesehen vielleicht 100%? Was ist der Punkt? Gott sagte, die Herrlichkeit wird die ganze Welt bedecken. Alle werden anerkennen, dass Gott der echte Gott ist. Wenn ihr einmal in der Stadt mit uns am Büchertisch sein könnt, viele sind dabei gewesen oder haben nicht die Möglichkeit vielleicht, aber das einmal zu erfahren und zu fragen, dich zu fragen, Mensch, diese Leute vorbeilaufen, keine Ahnung. Oder denken überhaupt nicht an wie gut Gott ist. An die Sonne, die auf ihnen scheint. Dass sie genug zu essen haben. Sie haben was zu naschen unterwegs, einkaufen zu gehen. Sie kaufen, was sie wollen. Sie haben Kleidung, dass sie nicht kalt, dass es nicht sich kalt sind. Sie haben alles, was sie brauchen. Aber sie denken überhaupt nicht an den wahren, wahrhaftigen Gott. Es wird nicht so sein im tausendjährigen Reich. Alle werden anerkennen, wie gut Gott ist, und sie werden Jesus auf die Erde sehen. Die Erde wird voll von der Kenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Deswegen beten wir, Herr, komm bald, damit die Völker anerkennen werden, wie gut du bist. Zum Schluss, ich möchte euch fragen, wenn du diese Worte hörst, wenn du dieses Ereignis betrachtest, dass Jesus auf die Erde kommen wird, freust du dich darauf, dass Jesus auf die Erde König sein wird? Freust du dich darauf? Er wird mit Gerechtigkeit richten. Er hat Augen wie Feuerflamme. Kann in jedem Herzen sehen. Bist du bereit dafür? Hoffst du, dass er noch verzögert, damit du mehr Zeit hast, deinem Leben zu gestalten, wie du willst? Gott hat dem König David eine Verheißung gegeben. 3000 Jahren jetzt. Aber es ist immer noch gültig. Gott ist treu. Wenn du denkst, wie schwierig dein Leben ist oder die Probleme, die kommen oder die Sorgen, die kommen, du denkst, ist Gott immer noch treu? Hört er mein Gebet? Was hat er für mich vor in der Zukunft? Er ist der Treue, der Wahrhaftige. Du kannst dich auf ihn verlassen, dein ganzes Leben. Er liebt dich sehr und er hat einen vollkommenen Plan für dein Leben. Auch wenn die Entrückung noch in 2000 Jahren in Zukunft ist, hat er genau einen Plan für dein Leben. Es ist nicht so geschrieben, wie die Entrückungen in diesem Ereignis geschrieben sind, aber für Gott sind sie geschrieben. Schon in einem Buch geschrieben, sagt Psalm 90. Du kannst, Entschuldigung, Psalm 139. Gott liebt dich sehr, hat einen Plan. Drittens, Jesus Christus wird auf die Erde König sein. Eines Tages wird er auf den Thron David sitzen. Ist er schon dein König? Hast du ihm dein Leben untergeordnet? Oder bist du noch in deinem Herzen diejenige, die alles gestaltet? Die Bibel sagt in Philipper 2, jedes Knie wird vor Jesus Christus beugen. Jedes Knie, okay? Jeder hat zwei Knie. Jedes Knie wird vor Jesus Christus beugen. Ob du es aus freiem Stück machst oder gezwungen machst, wirst du eines Tages vor Jesus Christus niederbeugen und ihm unterordnen. Wenn es gezwungen ist, musst du dieses Schicksal und diese Menschen, ähnlich wie diese Menschen am Ende der Trübsalzeit, erfahren. Aber wenn du es gern machst, wenn du dein Herz Jesus übergibst, dann kriegst du ewiges Leben, kriegst du eine Hoffnung für dieses Leben, aber noch eine bessere Hoffnung in die Zukunft. Das ist, was Gott dich und mich, dir und mich, mir anbietet, dass wir das haben können. Ich möchte nur zum Schluss nur zwei Verse lesen, Psalm 2. Wir haben das mehrmals erwähnt. Letzte zwei Verse im Psalm 2. Das ist eigentlich die ganze Geschichte fast in einem Psalm. Die Nationen toben, Gott hat seinen König eingesetzt. Und jetzt, ich möchte mit diesem Vers als Anwendung es euch geben. Vers 11 sagt, mit Vers 10, Entschuldigung, nun ihr Könige und auch uns alle, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Glücklich bist du, wenn du bei ihm bergst. Lass uns beten.